Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen, unser Trinken und über alle Genüsse, die diese merkwürdige Welt für uns bereithält. Natürlich auf Kontrafunk und mein Name ist Markus Fahlefeld. Heute möchte ich Sie entführen und zwar in den Osten des ehemaligen Deutschen Reichs und zwar nach Ostpreußen und natürlich in die ostpreußische Küche. Dafür spreche ich mit dem Betreiber des einzigen, vielleicht letzten ostpreußischen Restaurants in Deutschland in Berlin und der Autor und Journalist Georg Etscheid, der auch den ganz ausgezeichneten Foodblog aufgegessen.info betreibt, den ich übrigens jedem nur ans Herz legen kann. Georg Etscheid beschäftigt sich mit der Geschichte dieser Küche und hat einiges für uns entdeckt. Und ich erlaube mir dann, Ihnen ein Rezept zu geben, und zwar das einzige eigentlich, das von der ostpreußischen Küche noch lebendig übrig geblieben ist und sicherlich eines der bekanntesten Gerichte der deutschen Küche ist, nämlich Königsberger Klopse. Und ich gebe es ganz klassisch, so dass die Klopse richtig fluffig werden, aber eben mit ein bisschen Pfiff oder sagen wir mal ein bisschen aufgepimpt, ohne dass es seinen Charakter wirklich verliert. Ich hoffe, Sie haben Spaß daran. Vor dem Mikrofon habe ich heute Herrn Dennis Butor. Er ist Eigentümer und Betreiber des Berliner Restaurants Mariellchen in der Mommsenstraße Charlottenburgs. Warum es heute um ein einzelnes Restaurant geht? Weil das Mariellchen das einzige, vielleicht letzte Restaurant in Deutschland ist, das ostpreußische und schlesische Küche anbietet. Beweisen kann ich diese Aussage nicht, aber immerhin hat der Präsident des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg das bestätigt. Das muss Beweis genug sein. Ostpreußische Küche in Berlin und das seit den 80er Jahren. Ganz sicher hat eine Vertriebenenfamilie dieses Restaurant gegründet, oder war es anders? Hallo Herr Butor.
Einen schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Verraten Sie uns, auf wessen Idee geht das Mariellchen zurück?
Ja, das war die Ramona Azzaro. Die hat 1985 das Restaurant eröffnet. Ja, und wollte halt ein ostpreußisches Restaurant, weil sie eben sehr verbunden ist mit ihrer Großmutter und auch mit der Mutter.
Und die kamen aus Ostpreußen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil Frau Azzaro als Name, das klingt italienisch, würde ich sagen.
Das klingt erstmal italienisch, weil der Papa, der ist tatsächlich Italiener. Die Ramona selbst ist auch in Rom geboren.
Ah.
Und die Großmutter kommt aber aus Ostpreußen, so viel ich weiß, aus Danzig. Also Danzig ist ja jetzt eher Polen.
Genau.
Aber das ist ja sozusagen der südliche Teil von Ostpreußen.
Streng genommen sogar Westpreußen. Da kam ihre Großmutter her und sie hat bei der Großmutter oder vielleicht auch bei der Mutter dann eben kochen gelernt und das übernommen in das Restaurant, weil es natürlich eine lustige Geschichte ist, dass eine Italienerin in West-Berlin ein ostpreußisches Restaurant eröffnet.
Ja, das ist schon eine Seltenheit und auf jeden Fall was ganz Besonderes.
Und Frau Azzaro hat dann wie lange das Restaurant geleitet? Weil Sie sind, wenn ich das richtig verstanden habe, seit 2020.
Richtig, ich bin seit dem 1.9.2020.
Ja.
Die Ramona hat das 1985 eröffnet, hat das also 36 Jahre lang gemacht und hat das dann in meine Hände übergeben.
Ah ja, das heißt, Sie kennen auch Frau Azzaro noch.
Ich kenne die Ramona Azzaro sehr gut und gerade auch in den letzten 4 Jahren, in der ich das Mariellchen jetzt geleitet habe, sind wir doch noch viel mehr zusammengewachsen.
Ah ja, das heißt, sie hat sie ja auch immer wieder beraten, betreut, wenn es um Gerichte oder Küche ging oder so. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, richtig. Also sie kam als Gast sehr oft zu uns und hat mir dann auch immer so kleine Zettelchen zugesteckt mit so Ideen, auch ja, für die Saisonkarte. Und also sie konnte eben nicht loslassen und das sollte sie auch gar nicht. Sie sollte sich immer ganz wohlfühlen bei uns und das hat sie, denke ich, auch.
Sehr gut. Und sie hat ja auch das Mariellchen, zumindest wenn man da reingeht, es ist ja sehr, ja, ich will gar nicht sagen urig eingerichtet, aber es ist schon eine deftige Küche. Aber dabei, das muss ich Ihnen auch als Kompliment sagen, ich kenne ja nun Ihr Restaurant, das ist sehr herzlich und durchaus auch urban, also auch modern. So würde ich zumindest das Mariellchen beschreiben. Und man kann draußen wunderbar an der Mommsenstraße sitzen, aber eben auch drinnen. Und dort sind die Wände mit einigen oder vielen prominenten Fotos bestückt. Frau Azzaro hat es also geschafft, dieses Mariellchen zu so einer Art Promi-Restaurant zu machen, kann man das sagen?
Ja, also indirekt schon. Es waren einige Promis da, aber unser Hauptgeschäft ist natürlich Touristen und Stammgäste.
Ah ja, das heißt Touristen, die dann auch extra wegen der ostpreußischen Küche kommen, wenn sie in Berlin sind, sagen wir sie aus Japan oder Frankreich oder wo auch immer. Oder
Polen. Genau, genau. Also viele der ausländischen Gäste wissen natürlich nicht, was Ostpreußen ist oder in welchem, was das für einen Bezug irgendwie zu uns hat. Aber das erklären wir denen dann auch und die sind immer sehr, sehr gespannt dann auf die Geschichten.
Und Sie sind ja auch kein Ostpreuße, richtig?
Nein, ich bin kein Ostpreuße. Ich habe keinen Bezug zu Ostpreußen. Ich war allerdings schon mal in Ostpreußen und mein Bezug ist eben dann die Ramona Azzaro.
Genau, ja. Und Sie haben das Restaurant 2020 übernommen. Das ist ja so für uns, sagen wir mal, so ein Datum 2020, wo die Corona-Krise gerade ausgebrochen war. Wie war das für Sie, ein Restaurant zu übernehmen, was eigentlich dann geschlossen werden musste?
Also das war natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, genau zwischen dem ersten und zweiten Lockdown. Damit haben wir nicht gerechnet und vor allem nicht, dass der Lockdown dann so lange geht. Also der ging ja dann 7 Monate, das heißt, wir konnten 2 Monate arbeiten und hatten dann 7 Monate geschlossen. Glücklicherweise hatten wir einen nahtlosen Übergang, also wir hatten keinen Tag geschlossen und konnten somit die BWAs von der Ramona mit einreichen für die Corona-Hilfen. Sonst hätte das wahrscheinlich schon frühzeitig ein Ende gefunden.
Ja, weil also 2020 ein Restaurant zu eröffnen und dann das 7 Monate zu schließen, wenn man eben die Zahlen aus dem Vorjahr oder den Vorjahren nicht übernehmen kann, das dürfte ja wirklich tödlich sein, oder?
Genau, genau.
Da sind Sie also noch gerade so drumherum gekommen, konnten die Corona-Klippen umschiffen, indem Sie, wenn ich das so sagen darf, eine Betriebsübernahme gemacht haben und fortgesetzt haben.
Genau, genau. Das war keine Neueröffnung, sondern das war tatsächlich eine Übernahme.
Ah ja, und Sie haben auch ganz bewusst das Mariellchen als ostpreußische Küche, als Restaurant mit ostpreußischer Küche auch weitergeführt, weil Sie gesagt haben, das ist erstens eine schöne Küche und zweitens ist das auch eine Marktlücke, sage ich jetzt mal auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht und deswegen haben Sie es auch weitergemacht.
Ja, ich habe sofort erkannt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal und viele Restaurants suchen eben nach solchen Alleinstellungsmerkmalen und mir wurde das sozusagen vor die Füße gelegt, also das wäre schön blöd gewesen, wenn ich da jetzt ein Italiener draus gemacht hätte oder irgendwas, was wir eh an jeder Ecke schon zigfach haben.
Es ist einfach eine lustige Geschichte. Eine Italienerin, die ein ostpreußisches Restaurant aufmacht.
Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal merkwürdig.
Ja, stimmt. Ja, aber wenn sie natürlich auch eine ostpreußische Großmutter hat, also da sieht man, dass Europa, man denkt ja mal heute, das ist alles so, ich sag mal, klein geworden, wir sind zusammengewachsen. Das war ja schon damals so, dass dieses Europa sehr bunt und vielfältig war. Und so ist das Mariellchen halt in West-Berlin gelandet. Dann kommen wir mal, ich hatte es gerade schon angedeutet, das Mariellchen ist durchaus urig, also auch innen eingerichtet, auch wenn es sehr gemütlich ist. Vielen Bilder und Fotos zeigen dann eben Stammgäste und eben natürlich auch ein paar Prominente, aber im Großen und Ganzen eben ein Treffpunkt für die Menschen, auch aus dem Kiez, wie man in Berlin sagt. Wie kann man sich die ostpreußische Küche vorstellen oder wie würden Sie die beschreiben, Herr Butor?
Also ich würde die auf jeden Fall als sehr speziell bezeichnen. Das ist ja eine traditionelle und alte Küche. Ja, also das hat mit modernem Kochen wenig zu tun.
Was würden Sie mit modernem Kochen umschreiben?
Also ich sag mal Convenience Food, vieles wird eben einfach nur aufgewärmt. Also es wird eben in der ostpreußischen Küche viel geschmort zum Beispiel.
Das heißt lange gekocht.
Ja, genau, es wird eben lange gekocht, lange eingekocht und dadurch entfaltet sich dann halt sehr viel mehr Geschmack und die Geschmäcker der einzelnen Zutaten, die wachsen viel besser zusammen.
Und das ist ein Klassiker der ostpreußischen Küche, überhaupt der älteren Küche, sagen wir es mal so, weil früher hatte man ja halt die Zeit und die hat man heute halt nicht mehr. Und das betreiben Sie auch im Mariellchen einfach weiter, dass Sie sagen, meine Gerichte werden lange gekocht, lange stehen sie auf dem Herd und das Richtig. Ist Ihnen auch wichtig.
Mhm. Ja, das ist mir sehr wichtig, weil wir bieten ja eine bestimmte Qualität. Und Qualität bedeutet ja auch nicht, einen gewissen Standard zu halten, sondern sich eben immer ständig weiterzuentwickeln, die Gerichte noch besser zu machen, noch weiter zu optimieren.
Ja, und der Vollständigkeit halber muss ich einfach auch sagen, dass Sie neben Ihren ostpreußischen Gerichten eben auch deutsche Gerichte, auch vegetarische Gerichte anbieten, weil natürlich nicht jeder sofort nur Königsberger Klopse essen will, sondern es dann eben vielleicht auch die Töchter oder Söhne mitkommen, die dann Vegetarier sind oder so. Also Sie bieten schon eine ganze Palette an, aber Ihr Hauptschwerpunkt ist die ostpreußische und schlesische Küche.
Richtig.
Dann kommen wir mal zu einigen Gerichten. Wenn Sie sagen, es ist eine alte Küche, es wird lange gekocht, was ist noch besonders? Also gibt es irgendwelche Aromenkombinationen oder Fleischstücke, die ganz besonders sind in der ostpreußischen Küche?
Also es wurde viel Majoran zum Beispiel verwendet in Ostpreußen. Man hat auch viel Schmand benutzt. Wir haben zum Beispiel einen ostpreußischen Schmandschinken, der ist in so einer üppigen Schmandsoße mit Gurkensalat und Pellkartoffeln. Das war so ein typisches Gericht in Ostpreußen. Oder zum Beispiel das masurische Wildpfeffer. Auch ein ganz bekanntes und auch, ich denke, eines der Lieblingsgerichte von Ramona Azzaro, was eben wirklich auch sehr lange geschmort wird. Da ist Hirsch und Wildschwein drin, Waldpilze und dazu gibt es dann halt so ein Schmorkohl. Das ist ein Weißkohl, der wird mit Speck und Zwiebeln geschmort, auch ganz lange natürlich. Und das in Kombination dann mit Kartoffelklößen, ist ein sehr traditionelles und sehr bekanntes und beliebtes Gericht.
Das ist der Schmandschinken, den Sie auf Ihrer Karte im Untertitel Ostpreußische Verführung nennen. Ist das richtig?
Richtig, richtig.
Ist Ostpreußische Verführung Ihre Idee oder gehört das sozusagen zum Gericht dazu, weil es eben so ein beliebtes Gericht in Ostpreußen ist?
Also das mit der Ostpreußischen Verführung, das ist immer noch von der Ramona so ja. In die Karte geschrieben worden und das führen wir einfach nur weiter fort.
Aber Königsberger Klopse, den Klassiker, war übrigens lange Jahre, ich habe es nochmal recherchiert, das bekannteste deutsche Gericht. Ist ganz lustig, obwohl es ja eigentlich ostpreußisch ist, schon lange nicht mehr deutsch ist. Aber Königsberger Klopse ist eines der bekanntesten deutschen Gerichte weiterhin. Das haben Sie natürlich auch auf der Karte.
Das haben wir auch auf der Karte, auch nach einem ganz alten ostpreußischen Rezept zubereitet. Das haben wir noch von den Köchen von der Ramona mit übernommen und führen das genau so weiter fort, weil es gibt ja doch deutliche Unterschiede. Königsberger Klopse macht jede Oma ein bisschen anders und wir haben eben doch tatsächlich das Originalrezept von der Ramona übernommen und machen das so weiter so.
Ich sag mal, ich hatte das Vergnügen, Ihre Königsberger Klopse zu probieren und ich muss sagen, die waren wunderbar fluffig und weich und sonst kenne ich eben Königsberger Klopse eher so eben so als schwere Klopse, ein bisschen härter. Sie eher dezent gewürzt, obwohl natürlich mit Kapern und so gearbeitet wurde, also sehr, sehr lecker. Was ist das Besondere an dem Rezept?
Also das Besondere ist, wie Sie schon gesagt haben, die sind halt besonders fluffig. Ne? Ich kenne das auch. Oft haben Königsberger Klopse einfach so eine kompakte Konsistenz, lassen sich schon schwer schneiden so und die zerfallen bei uns eben regelrecht.
Ja, da braucht man eigentlich nur die Gabel für, um sie so zu teilen bei Ihnen.
Genau, genau. Und ich denke, das zeichnet unsere Königsberger Klopse auch aus.
Okay, Sie verraten das Geheimrezept nicht.
Genau, ich werde Ihnen jetzt, genau. Wir wollen ja weiterhin die besten Klopse in Berlin servieren.
Ja, geben Sie mal einen Tipp für die Zuhörer. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie mal Königsberger Klopse machen?
Also wie gesagt, die Konsistenz haben wir. Und ganz besonders wichtig ist natürlich die Soße. Die braucht so einen gewissen Pfiff.
Ja.
Ne? Also die darf nicht zu sahnig schmecken, die muss eben von all diesen Zutaten eine gewisse Balance haben, die irgendwie miteinander so harmoniert.
Ja.
Man merkt eben ganz eindeutig, ob mit Geschmacksverstärkern gearbeitet wurde oder einfach nur Sahne mit Kapern und Sardellen zusammengemischt wurden, also das schmeckt man schon raus.
Also Sie würden von Geschmacksverstärkern abraten.
Ja, genau. Und davon halten wir auch wirklich Abstand. Wir kochen eben selber Brühe, Gemüsebrühe und auch einen Kalbsfond und daraus machen wir eben viele unserer Soßen und ja.
Also das muss ich ganz ehrlich sagen, schmeckt man auch. Man merkt es natürlich auch in der Bekömmlichkeit, das ist immer noch was anderes. Also hat mir ja sehr gut gefallen. Ich war ja einen Mittag bei Ihnen. Ich werde es gleich nochmal wiederholen, weil wir dann auch vielleicht zum Abschluss eines ostpreußischen Gerichts kommen. Aber gehen wir nochmal einen Schritt vorweg. Die Sauerampfersuppe, weil das ist natürlich jetzt auch in der Sommerzeit oder in der Zeit, wo es warm ist, ist es natürlich eine wunderbar frische Suppe gewesen. Die Sauerampfersuppe, die ich bei Ihnen probieren durfte, das ist auch eine ostpreußische Spezialität.
Das ist auch eine ostpreußische Spezialität. Ich persönlich kannte Sauerampfer vorher gar nicht. Das sind halt so grüne Blätter, sieht ein bisschen aus wie Spinat und sind doch recht sauer. Da kommt dann halt auch noch gehacktes Ei mit in die Suppe rein, nach dem Kochen natürlich. Und wie Sie schon sagten, das ist eine sehr erfrischende, leichte Suppe, perfekt für den Sommer.
Ja, ja, man sieht dann richtig so den weiten ostpreußischen, vielleicht masurischen Himmel und dann im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann eben diese Suppe, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also es ist irgendwie, wo ich gemerkt habe, das ist ein ganz anderer Blick auf die ostpreußische Küche, als ich so bisher habe. Wie gesagt, eigentlich Königsberger Klopse mehr kannte ich nicht, aber es ist da ja auch wirklich ein sehr weiter Himmel, das weiß ich. Ich war einmal in Masuren und da so eine Suppe, also das fand ich ein wunderbares Sommergericht.
Ja.
Kann ich nur bestätigen. Wenn Sie sagen, mit Schmand wird gerne gearbeitet, das ist dann so ein bisschen das, was man so aus Russland auch rübernimmt, oder? Weil sie hat ja sicherlich Einflüsse aus dem Westen, aber eben auch aus dem Osten und so. So eine russische rote Beete-Suppe wird ja auch mal mit Schmand angereichert. Kann man das sagen, dass so eine ostpreußische Küche diese russischen Elemente dann auch in sich integriert?
Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Also es ist wahr, dass die Russen auch sehr viel mit Schmand machen. Ich denke, es liegt an der Geografie. Also dass halt im Norden doch viel mit Schmand gekocht wird, jetzt nicht nur Ostpreußen, betrifft jetzt natürlich auch Polen und Russland und alles, was so im Norden liegt.
Sie hatten dann auch eine Vorspeise, die hieß hauchdünne rote Beete. Also ich komme deswegen drauf, weil rote Beete ja auch für mich immer irgendwas Östliches sind. Ich weiß auch nicht, ich glaube, natürlich habe ich auch in Frankreich schon rote Beete gegessen, aber so rote Beete ist immer so ein bisschen nördlich und östlich für mich.
Ja.
Weil das doch ein sehr erdiges Gemüse ist, weil wenn es so hauchdünn aufgeht, wie so ein Carpaccio und wie gesagt, in der Suppe damit Schmand so eine Süße bekommt, das ist schon was Tolles.
Das ist halt auch so typisch ostpreußisch, würde ich sagen. Und wiederholt sich bei uns auch. Also wie gesagt, die rote Beete-Suppe haben wir zum Beispiel mit dem Klecks Schmand drin. Die hauchdünne rote Beete, die servieren wir dann mit Ziegenkäse. Und wir haben natürlich auch zu den Königsberger Klopsen den rote Beete-Salat.
Ja, sehen Sie.
Und genau. Der ist auch mit Schmand. Also da wird auch ja. Schmand mit in den rote Beete-Salat vermischt. Und das passt halt super zu Königsberger Klopsen und ist auch sehr klassisch als Beilage.
Ah ja, das heißt, der rote Beete-Salat zu den Königsberger Klops ist auch ein Klassiker. Also das
ist ein Klassiker.
Ein Original.
Genau.
Ah ja. Dann kommen wir mal zum Schlesischen Himmelreich.
Ja.
Weil es auch ein schöner Begriff wie ostpreußische Verführung. Was ist das Schlesische Himmelreich?
Ja, das Schlesische Himmelreich, das ist ein Rauchfleisch.
Ja.
Das kann man sich so vorstellen. Das ist so heiß geräuchertes Bauchfleisch vom Schwein. Und das wird dann angerichtet in so einer Rotwein-Zimtsoße mit ganz viel Backobst drin. Und dazu reichen wir dann noch ein Hefekloß. Und das passt wunderbar zusammen. Also ich persönlich mag ja dieses süß und salzig zugleich nicht so. Aber für Leute, die das mögen in dieser Kombination, ist das ein super Gericht.
Ja, ist dann im Gegensatz zur Sauerampfersuppe, die vielleicht eine Sommersuppe ist, dann eher auch ein Gericht für kühlere Tage, weil es auch mit dem Zimt natürlich so ein bisschen, ich will nicht sagen Weihnachtsaromen hat, aber schon was Warmes hat und eben mit der Süße und dann dem Salz und so. Das ist dann schon auch für, wenn der Wind sozusagen übers Land fegt, ein Gericht dafür.
Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist ein eher winterliches Gericht, ja.
Was ist das Lieblingsgericht für Ihre Gäste, wenn die zu Ihnen kommen wegen der ostpreußischen Küche, also jetzt nicht so Ihre Stammkunden, die jetzt die Karte hoch und runter kennen, sondern so, was bestellen die als erstes immer? Ist es das der Königsberger Klops sozusagen?
Also es ist erstaunlicherweise eher das masurische Wildpfeffer.
Ah.
Und ich würde sagen, an zweiter Stelle kommen dann die Königsberger Klopse. Also das Wildpfeffer, das wird doch deutlich häufiger genommen, weil die Leute einfach da wahrscheinlich sehr gespannt sind. Ich meine, Königsberger Klopse kennt man ja auch aus nicht-preußischen Restaurants.
Das stimmt ja, das wird in einigen Restaurants angeboten.
Das kennen die Gäste schon und ich denke, die sind dann eher dazu geneigt, ein Gericht zu wählen, was sie vielleicht noch nicht kennen oder was ihnen irgendwie unbekannt vorkommt, einfach mal was Neues auszuprobieren.
Ja, wunderbar. Dann kommen wir zum Abschluss eines ostpreußischen Gerichts, weil es hatte mich so ein bisschen daran erinnert, als ich Ihre Karte studierte, wie in Dänemark oder in den nordischen Ländern gibt es den Aquavit, wo man halt zum Abschied so eine Art Korn oder so etwas Hochprozentiges sich noch so zum Verdauen in den Magen schüttet. Wie ist das in der ostpreußischen Küche? Weil sie ja dann doch auch mit Schmand und vielleicht auch Schweinefleisch und so dann auch schon deftig, vielleicht sogar ein bisschen fett ist. Was hat die ostpreußische Küche da aufzubieten?
Also ich empfehle immer sehr gerne vor dem Essen den Pilkala.
Vor dem Essen den Pilkala.
Ja. Ah ja. Genau, das wird vor dem Essen getrunken. Das ist ein Korn. Da kommt eine Scheibe Leberwurst drauf und ein Tupfer Senf.
Und wie muss man sich das vorstellen? Dann hat man ein Glas und ein kleines Tellerchen, wo die Leberwurst drauf
liegt? Nee, oder? Da liegt die Leberwurst direkt auf dem Glas und ja. Auf der Leberwurst der Tupfer Senf. Und dann Also die Ramona Azzaro hat uns das immer so erklärt, man nimmt das Glas in die Hand, führt es zum Mund und darf die Leberwurst nicht mit der Hand anfassen. Also das heißt, man isst die Leberwurst von dem Glas runter, ja, kaut da ein paar Mal drauf rum, schluckt runter und spült sofort mit dem Schnaps hinterher.
Ah ja, und das vorweg, weil das Magen öffnet dann. Oder?
Genau, richtig.
Also der Pilkaller kommt gar nicht am Ende des Essens, so hatte ich das verstanden.
Nein, der kommt vor dem Essen. Die Ramona hatte auch immer noch einen ganz schönen Spruch, die hat immer gesagt, es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, in Pilkallen ist es umgekehrt.
Sehr gut. Okay, ja. Also ein trinkfestes Völkchen, die.
Also um schöne Sprüche war die Ramona eh nie verlegen, das hat sie aber auch ausgemacht. Und das hat sie auch später auch, wo sie den Laden längst abgegeben hat, immer noch im Laden, sie ist von Tisch zu Tisch gegangen, hat die Leute betüdelt, hat mit denen gequatscht und ihre Anekdoten aus alten Zeiten erzählt.
Okay, obwohl sie schon Betreiber und Eigentümer waren.
Genau.
Das ist ja lustig, ja. Weil die Frau Azzaro ist ja vor kurzem gestorben, das muss man einfach jetzt noch dazu sagen.
Ja, leider.
Ja, die gibt es nicht mehr. Aber jetzt machen Sie das alleine und was würden Sie dann zum Abschluss machen, damit die Verdauung in Gang kommt?
Also zum Abschluss würde ich ein Trakehner Blut empfehlen. Das ist auch mein persönlicher Favorit von all diesen ostpreußischen Trinkspezialitäten. Das ist so ein Halbbitter mit einem fruchtig-beerigen Abgang, kann man sagen. Man weiß nicht genau, welche Früchte da drin stecken. Da macht die Firma ein Geheimnis draus. Jeder interpretiert da was anderes rein. Der eine sagt Johannisbeere, der andere sagt Kirsche. Aber alles in allem ein leckerer Halbbitter und sehr bekömmlich für nach dem Essen für den Magen.
Ah ja, also so ein bisschen wie diese Halbbitter, die man aus Italien kennt oder so. Muss man sich das so vorstellen?
Man könnte sagen, habe ich auch schon öfter gehört, wie ein fruchtiger Ramazzotti.
Wie ein fruchtiger Ramazzotti, aber fruchtiger als ein Ramazzotti.
Ja, genau.
Ah ja, und die Johannisbeere ist ja auch in der ostpreußischen Küche oder überhaupt in Ostpreußen irgendwie auch so eine, ich würde mal fast sagen, mythische Frucht. Weil es gibt ja einige Gerichte oder auch einige Getränke, die aus der Johannisbeere kommen. Das heißt, die muss dann eben da in Ostpreußen auch üppig gewachsen sein.
Ja, richtig. Also wir haben zum Beispiel auch einen Johannisbeerlikör, der heißt tatsächlich Mariellchen, genauso wie wir.
Das ist also nicht Ihr Likör, sondern es ist ein Fremdlikör, der aber Mariellchen heißt.
Richtig.
Dann verraten Sie mir noch, was heißt eigentlich Mariellchen? Ich würde jetzt sagen, kleine Marie, ist das alles oder wie muss man sich das
vorstellen? Also an sich heißt es kleines Mädchen, also Mädchen heißt es. Ja.
Ah.
Also es ist jetzt nicht von dem Namen Marie abgeleitet, sondern es heißt tatsächlich kleines Mädchen und es gibt noch dann das Gegenteil, der Lorbas. Haben wir übrigens auch als Gericht und als Getränk auf der Karte.
Genau.
Und der Lorbas ist der verzogene Lausebub, kann man sagen.
Ah ja, das Mariellchen ist das kleine Mädchen und der Lorbas ist der verzogene Lausbub.
Richtig.
Ja, da gab es auch einige Gerichte, genau.
Ja, richtig.
Da gab es auch ein Fleischgericht Lorbas, glaube ich, bei Ihnen.
Ja, das ist so ein Zwiebelfleisch. Auch sehr lecker mit viel Kümmel und Majoran auch geschmort und auch ein Klassiker und läuft auch sehr gut.
Herr Butter, ich bedanke mich ganz herzlich. Also ich wünsche Ihnen viel Glück natürlich in Berlin mit Ihrem Restaurant. Ich meine, es ist ja seit 1985, es ist eine Institution, aber jede Gastronomie kann im Augenblick Glück gewünscht bekommen, weil es natürlich nicht ganz so rund läuft. Aber ich wünsche Ihnen viel Glück und hoffe, dass es Ihnen noch lange gibt, Herr Butter.
Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Und schönen Tag noch. Tschüss.
Leaving empty souls when he Vor etwa 20 Jahren tauchten in einem kleinen Heimatmuseum in Mölln in Schleswig-Holstein zwei Einmachgläser auf, gefüllt mit Königsberger Klopsen. Sehr appetitlich sahen sie nicht aus, denn sie wurden bereits im Jahre 1941 zubereitet. Die konservierten Fleischbällchen dienten als Proviant auf der Flucht einer ostpreußischen Familie am Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Rote Armee in Ostpreußen einmarschiert war und sich Millionen Menschen gen Westen aufmachten, um den Kriegsgräueln zu entgehen. Irgendwie gelang es der Familie, sich unterwegs stets mit Nahrung zu versorgen, sodass es die Klopse bis in ihr neues Zuhause nach Schleswig-Holstein schafften. Dort lagerten sie bis zum Tod der ostpreußischen Hausfrau und kamen im Zuge einer Haushaltsauflösung in das besagte Museum, dessen Besitzer versuchte, die antiquarischen Hackbällchen ins Guinnessbuch der Rekorde eintragen zu lassen. Leider ohne Erfolg, weil die Gummidichtungen der Einmachgläser mittlerweile so porös waren, dass man befürchten musste, dass ihr Inhalt schon bald vollends ungenießbar würde. Eine wahrhaft kuriose Geschichte um eine Speise aus einem verlorenen Land. Die Stadt, die den Klopsen ihren Namen gab, existiert nicht mehr. Sie wurde im Krieg dem Erdboden gleichgemacht, die Reste deutscher Geschichte von den neuen Herren abgeräumt. Das alte Königsberg, Keimzelle des Königreiches Preußen, heißt jetzt Kaliningrad und fungiert als Provinzhauptstadt des gleichnamigen Oblasts. Die russische Verwaltungseinheit wurde nach der Annexion durch die frühere Sowjetunion aus dem nordöstlichen Drittel Ostpreußens gebildet und besitzt seit dem Beitritt der baltischen Staaten zur EU keine Verbindung mehr zum russischen Mutterland. Eine Art Niemandsland, ein etwas trauriges, vergessenes Stück Europa, das seit Ausbruch des Ukraine-Krieges wohl noch länger seiner Wiederauferstehung harren wird. Immerhin hatten es Königsberger Klopse schon früh in den Kanon deutscher Nationalgerichte geschafft. Angeblich soll kein geringerer als der Philosoph und Aufklärer Immanuel Kant das in Ostpreußen schlicht Soßklops oder saure Klops genannte Gericht in ganz Deutschland hoffähig gemacht haben. Der Gelehrte habe seinen Gästen des Öfteren die Hackbällchen servieren lassen und sie dadurch popularisiert. Der Wahrheit näher kommen dürfte die Erklärung, wonach Haushaltshilfen aus den Ostgebieten des Reiches die legendären Mamsellen das Gericht in die Metropolen mitnahmen und es auf diese Weise zu einer Art Nationalspeise wurde. Schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tauchte das Gericht immer wieder auf Speisekarten von Berliner Restaurants auf. Die ostpreußische Regionalküche war die Küche einer Grenzregion und wie die schlesische Küche mannigfaltigen Einflüssen ausgesetzt. Mit den kulinarischen Traditionen Polens und Russlands verbinden beide Küchen die zentrale Rolle von Kohl, Gurken, Majoran, Roter Beete, Pilzen, Mohn, Trockenfrüchten und Schmand, eine besonders fetthaltige saure Sahne, in Russland als Smetana weit verbreitet. Auch Wurstwaren und Fisch, infolge der Nähe zur Ostsee und den einst fischreichen küstennahen Brackwasserzonen, den Haffen, bereichern die ostpreußische Küche. Nicht zu vergessen Kapern als unverzichtbare Zutat von Königsberger Klopsen. Sie zeugen davon, dass Königsberg als Stadt der Hanse ausgedehnte Handelsverbindungen auch nach Südeuropa unterhielt, wo der Kapernstrauch gedeiht. Ostpreußen war bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges alles andere als eine vergessene Provinz und das spiegelte sich auch in den Kochtraditionen. Ein typisch ostpreußisches Gericht neben den notorischen Klopsen ist Schmandhering. Dafür werden gewässerte Salzheringe mit einer säuerlichen Soße aus Schmand, Zwiebeln, Gewürzgurken und Äpfeln übergossen und zusammen mit Pellkartoffeln serviert. Eine deftige Speise, die einem Heringssalat Hausfrauenart ähnelt. Falls Heringsmilch, der Rogen der Fische, zur Verfügung steht, wird er ebenfalls unter die Soße gemischt. Heute kann man statt des Salzherings natürlich feineren Matjes verwenden. Das Siegel Original Ostpreußisch trägt auch Schwarzsauer vom Gänseklein, ein Schmorgericht aus Gänseklein, Gänseblut, daher die schwarze Farbe, und eingeweichtem, mit Zimt und Nelke aromatisiertem Backobst, alles sauer mit Weinessig abgeschmeckt. Dazu serviert werden schlichte Mehlklöße oder die berühmten ostpreußischen Kartoffelkeilchen, in Keulenform gedrehte, etwa fingerdicke Klößchen aus einem Teig von rohen und gekochten Kartoffeln, Mehl und Ei. Schwarzsauer ähnelt dem schlesischen Himmelreich, das dank Trockenfrüchten und Zimt ebenfalls eine süß-saure, schon fast weihnachtliche Note aufweist. Betenbartsch heißt ein weiteres autochthones ostpreußisches Eintopfgericht aus geraffelter roter Beete und gekochtem Rindfleisch, das in der mit Mehl und Sahne angedickten und mit Majoran, Zucker und Salz gewürzten Fleischbrühe serviert wird, zusammen mit Salz, Kartoffeln und Schmand. Zumindest was die Zutaten anbelangt, könnte man entfernt an einen russischen Borscht denken, eine Suppe aus Weißkohl, roter Beete und Schmand bzw. Smetana. Suppen sind neben Schmorgerichten aus der ostpreußischen Küche nicht wegzudenken, allen voran die Sauerampfersuppe, eine mit Mehl und Schmand gebundene Suppe, in der die säuerlichen, dem Spinat ähnelnden Blätter die Hauptrolle spielen. Ein wohlschmeckendes Küchenkraut, das es wieder zu entdecken gelte. Die schlesische Küche, die im Gegensatz zu der fast ausgestorbenen ostpreußischen Küche immerhin noch im niederschlesischen Sachsen sowie teilweise in Polen lebendig geblieben ist, ähnelt in manchem der ostpreußischen Küche, doch gibt es auch markante Unterschiede. So spielen Klöße in Schlesien eine weitaus wichtigere Rolle als in Ostpreußen. Überaus populär sind zudem Mehlspeisen aller Art wie Streuselkuchen, Prasselkuchen oder Mohnstriezel, was von der langjährigen Zugehörigkeit der Oderprovinz zu Österreich und Böhmen unter habsburgischer Herrschaft zeugt. Dafür hat es die dominante osteuropäische Piroggenkultur nicht bis nach Schlesien geschafft. Piroggen sind kleine, mit Fleisch oder Gemüse gefüllte Teigtaschen, die in Brühe gesotten oder gebacken als Snack konsumiert werden. Das bekannteste schlesische Gericht überhaupt ist das schon erwähnte schlesische Himmelreich. Welcher Name? Dagegen ist die Bezeichnung Klops eindeutig negativ besetzt. Als Klops kann man eine dicke Person bezeichnen oder im Berliner Slang einen Deppen. Basis des Gerichts ist gepökeltes Rauchfleisch vom Schwein, das zusammen mit gemischtem Dörrobst, vor allem Pflaumen und Aprikosen, in einer kräftigen, mit Zimt und anderen Gewürzen aromatisierten Schmorsoße serviert wird. Was das Fleisch anbelangt, greift man am besten zu einem Kasseler, das in ganz Deutschland erhältlich ist. Zwecks Erzeugung von Röstaromen muss das Fleisch etwas angebraten werden, bevor man es auf kleingeschnittenes, angeröstetes Wurzelgemüse bettet, mit Brühe oder Malzbier ablöscht und mit jenem Wasser aufgießt, in dem man zuvor die Trockenfrüchte eingeweicht hat. Dann kommen die weihnachtlichen Gewürze dazu. Das alles lässt man eine Zeit lang vor sich hinschmurgeln. Nach der Hälfte der Garzeit fügt man noch das Dörrobst hinzu. Als Beilage eignen sich Kartoffelklöße oder ein lockerer böhmischer Serviettenknödel. Klassisch sind allerdings einfache Hefeklöße, eine Art Dampfnudeln, die recht neutral schmecken und die Soße gut aufsaugen. Noch einmal zurück zu den Königsberger Klopsen, die leider oft in einer allzu derben Version aufgetischt werden und mehr durchschlagskräftigen Kanonenkugeln als zarten Klößchen ähneln. In seinem Kochbuchklassiker Alle meine Rezepte schreibt Wolfram Siebeck dazu: Königsberger Klopse sind zwar keine originelle, aber doch recht erfreuliche Erscheinung in der deutschen Küche. Gleichzeitig sind sie doch ein deprimierendes Beispiel für den Niedergang unserer Qualitätsansprüche. Also kommt bei Siebeck weder Rind noch Schweinehack in den Klößchenteig, sondern feinstes Kalbfleisch. Dazu Eigelb, Semmeln, Zitronenschale, Muskat und kleingehackte Sardellenfilets. Die Klößchen werden in einer leicht simmernden Kalbsbrühe gar gekocht. Danach wird die Brühe zusammen mit Sahne stark reduziert und mit Kapern, Zitronensaft und Salz abgeschmeckt. Die weiße Soße funktioniert hier also ganz ohne Mehlschwitze, die Siebeck konsequent auf den Index gesetzt hatte. Aber meines Erachtens spricht auch nichts gegen eine Einbrenne. Jeder sollte sich frei nach Immanuel Kant seines eigenen Verstandes und Geschmacks bedienen, um das herauszufinden, was für ihn oder sie richtig ist. So einfach geht Aufklärung.
Thank you.
Mit Herrn Butor vom Mariellchen hatte ich ja bereits über seine fluffigen Königsberger Klopse gesprochen. Und da er uns partout nicht verraten wollte, wie er das hinbekommt, möchte ich mein Geheimnis verraten, denn ich bin ebenfalls ein begeisterter Königsberger Klopse-Fan und bei mir werden sie auch richtig schön fluffig. Ob dies auch Herrn Butors Geheimnis ist, vermag ich natürlich nicht zu sagen. Zwar sind Königsberger Klopse nicht mein Signature-Dish, aber ganz gut bin ich inzwischen auch bei ihrer Zubereitung. Dieser sauren Klöße, wie sie auch genannt werden. Und ich nenne sie ganz genau deswegen auch saure Klöße, weil das einer der entscheidenden Tricks bei der Zubereitung ist. Mit Zitrone nicht zu geizen, sowohl als Saft in der Soße wie auch als Schalenabrieb in den Klößen. Ansonsten, und das ist das eigentlich Entscheidende, bereite ich meine Königsberger Klopse grundsätzlich nur mit Kalbsfleisch zu. Wenn ich nicht nur Kalbsfleisch kriege oder nicht genug, dann nehme ich auch ein bisschen Rinderhack dazu. Schwein würde ich nicht nehmen. Das Kalbshack gibt es nicht im Supermarkt, ist etwas teurer als Rinder- oder Schweinehack, ist aber eben für mich essentiell, da Kalbsfleisch viel milder schmeckt als Rind und auch nicht diesen leicht, ja, wie kann man den Geschmack von Schwein am besten beschreiben, na, dieses leicht süßlich-fettige von Schweinefleisch hat. Meistens gehe ich zum Metzger meines Vertrauens, kaufe ein großes Stück Kalbstafelspitz und lasse mir von ihm die dünneren Enden abschneiden, die ich dann für die Königsberger Klopse durch den Fleischwolf drehen lasse. So bekomme ich meinen Kalbshack. Den Tafelspitz mache ich meist, wenn Besuch kommt, natürlich mit Krenn und Kartoffeln, mit Freunden, dazu ein Silvaner oder Grünweltliner. Wunderbar. Aber es soll nicht um den Kalbstafelspitz gehen, es soll um die Königsberger Klopse gehen. Aber ich habe eben jetzt das Kalbshack. Von der Brühe, in der das Tafelspitz fast 2 Stunden vor sich hinsimmerte, halte ich so viel wie möglich zurück und muss am nächsten Tag sozusagen für das Resteessen Königsberger Klopse einzusetzen. Natürlich habe ich auch ein Glas Kalbsfond, um die Brühe vom Kalbstafelspitz zu verlängern. Brühwürfel oder Suppenpulver kommen in meinen Haushalt nicht. Der Geschmack der Kalbsbrühe wird um Lorbeeren, Nelken, ein paar Wacholderbeeren, Salz und Pfefferkörner noch erweitert. Das war's eigentlich schon. Und mehr braucht es wirklich nicht, denn je überwürzter und intensiver die Brühe ist, das ist ja nur die Brühe für die Königsberger Klopse, also für die Klopse selbst, desto mehr verdrängt sie diesen feinen Geschmack des Kalbsfleisch. Denn das Besondere am Kalbsfleisch ist sein wirklich milder Geschmack, der genau dadurch die Kapern und Sardellen erst zum Scheinen bringt. Und Sardellen, das sind die Umami-Bomber schlechthin. Ein gemischtes Hack aus Rind und Schwein wird leider nie diese Feinheit des Kalbs aufweisen, die ich bei den Königsberger Klopsen so schätze. Königsberger Klopse sind traditionell ein Sonntagsessen und gerade im Norden und Osten des ehemaligen Deutschen Reichs ein bürgerliches Gericht gewesen. Also machen wir es ganz bürgerlich eben mit Kalb und jetzt, wie schon erwähnt, noch mit Kapern und Sardellen. Alle diese Zutaten übrigens, Zitrone, Kapern, Sardellen, waren vor den Zeiten der Globalisierung eben doch recht teure, weil südliche Produkte und das Kalbsfleisch kommt preislich noch oben auf. Deswegen galten Königsberger Klopse lange als Sonntagsessen des Bürgertums. Eine Lokalität, die im damaligen Deutschen Reich sehr berühmt war, befand sich im Königsberger Schloss, nannte sich Blutgericht und wurde von unzähligen Geistesgrößen frequentiert. So von E.T.R. Hoffmann, Heinrich von Kleist, Richard Wagner und auch dem bekannten ostpreußischen Maler Lovis Corinth. Auch Thomas Mann stellte sich im Blutgericht ein, nachdem er 1930 in Nidden auf der Kurischen Nehrung sein Ferienhaus gebaut hatte. Die Spezialität vom Blutgericht? Natürlich Königsberger Klopse und Königsberger Fleck, was aus zerkleinerten Rinderkutteln besteht und heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Übrigens, der Name Blutgericht hat viel weniger was mit der damaligen Rechtsprechung zu tun, als eben mit der Farbe des Weins, dem Rotsporn, der in Lübeck meist angeliefert wurde, aus Frankreich kam und dann eben auch ins Ostpreußische gebracht wurde. Und dieser Rotsporn sah eben aus wie Blut. Es war das Blut der Studenten, der Bürgerlichen, die sich in dem Blutgericht zusammenfanden. Da kommt der Name her. Auch wenn Thomas Mann meines Wissensstandes nach nie über Königsberger Klopse geschrieben hat, so kann man sich die Buddenbrooks sonntags durchaus bei Königsberger Klopsen vorstellen. Das nordische Bürgertum und Großbürgertum war immer gleichzeitig sehr eingebildet und rustikal. Eine schöne biografische wie auch literarische Szene zu Königsberger Klopsen beschreibt der 1929 in Berlin geborene und 2019 verstorbene Schriftsteller und Lyriker Günther Kunert in seiner Autobiografie Erwachsenenleben. Da er seit Mitte der 50er Jahre in der DDR in Ungnade gefallen war, nahm er, wo es eben ging, Einladungen ins Ausland an, so auch nach San Diego, wo der deutsche Philosoph Herbert Marcuse eine Jüngerschar an Studenten um sich geschart hat. Marcuse war überzeugter Marxist, zumindest der Theorie nach, denn Günther Kunert beschreibt, wie sie sich zufällig auf der Straße treffen. Es muss Anfang der 70er Jahre gewesen sein und Marcuse, das Ehepaar Kunert, nach Hause einlädt, vorausgesetzt, die beiden würden den Einkauf bezahlen. Königsberger Klopse soll es geben, so der Wunsch Marcuses, aber das günstige Hackfleisch, das Frau Kunert während des gemeinsamen Einkaufs im Supermarkt in den Einkaufskorb legt, fällt bei ihm, dem Marxisten, in Ungnade und so wirft er das Billigfleisch in die Kühltruhe zurück und greift zum teuersten und das in großer Menge. Die Kunerts zahlen ja. Herbert Marcuse, angehimmelter Übervater der linken Studentenbewegungen in den USA und in Deutschland, blickt die Kunerts an und spricht, ich glaube an den Mehrwert. Was teuer ist, ist auch besser. Bei ihm zu Hause verpflichtet der Philosoph, der in seinen Büchern stets die Abschaffung der Unterdrückung fordert, Frau Kunert zur Arbeit in der Küche. Freilich ohne den soeben eingekauften Sack frischer Kartoffeln durch die verschrumpelten Reste aus seiner eigenen Speisekammer zu tauschen. So beschreibt es zumindest Günther Kunert. Bevor das Dinner endlich beginnen kann, schöpft Marcuse mit einer riesigen Kelle erstmal einen großen Teller für seine Freundin ab, die will das auch mal kosten, sodass für die Anwesenden nur noch wenige karge Exemplare der Königsberger Klopse übrig bleiben. Den Wein, den Marcuse stellen sollte, vergisst er wohl und auch Dessert gibt es für die Gäste nicht, denn bereits nach kurzer Zeit heißt es von Marcuse, ich muss jetzt kennen sehen, entschuldigt sich und verfolgt im Fernsehen die Abenteuer des dicken TV-Detektivs. Wie die Königsberger Klopse schließlich schmeckten und wie sie zubereitet wurden, das erfahren wir in dieser Anekdote leider nicht. Kommen wir zurück zum Rezept. Kalbsbrühe, Kalbsfond, ein paar Gewürze und schließlich das Kalbshack selbst, das mit etwas Zitronenabrieb, altem Brot, Ei, klein gehackten Sardellen, Senf und Zwiebel zu Klopsen verarbeitet wird. Senf kann man nehmen, muss man nicht. Das Originalrezept, zumindest ist das mein Kenntnisstand, das Originalrezept kommt ohne den Senf aus. Wenn man die Zitrone nicht überbewerten will, nimmt man etwas mehr Senf. Senf hat eine schöne Säure. Wenn man genug Zitronenabrieb für die Klopse benutzt, dann braucht man vielleicht auch keinen Senf. Das ist aber eine ganz eigene Sache. Und ich verrate noch einen Trick. Das alte Brot, das man zuvor im Wasser eingeweicht hat, drücke man kräftig aus, sodass nur ganz, ganz wenig Wasser vom Teig gebunden wird. Dann erst in kleinste Stücke schneiden. Das ist das eine. Das andere, wenn man die Hackfleischmasse mit dem Brot, den Sardellen und so weiter vermengt hat, forme man zuerst einen kleinen Klops und mache einen Testlauf in der Kalbsbrühe. Bleibt er zu weich, füge man noch etwas Semmelbrösel hinzu. Hier lautet das Gesetz, je mehr Brot und Semmelbrösel, desto fester wird der Klops. Hier das richtige Verhältnis zu finden, benötigt etwas Fingerspitzengefühl und ein paar Versuche. Und noch etwas, die Kalbsbrühe, in der man die Klopse brüht, sollte kurz vor dem Siedepunkt sein, aber eben nicht kochen. Dann kann man die Klopse 12 bis 15 Minuten gar ziehen lassen. Voilà, das war schon für die fluffigsten Königsberger Klopse der Welt. Und während die Klopse gar ziehen, bereite ich dann mit einer ganz fein gehackten Zwiebel eine Mehlschwitze vor, die ich mit etwas Weißwein ablösche und mit etwas durchgesiebter Kalbsbrühe aufgieße. Erneut zum Kochen bringen und mit so wenig Sahne wie möglich etwas eindicken. Aber Achtung, die Sahne gibt Süße und eben Fett hinzu, was die Soße schnell übersämig werden lässt. Das kann man mögen, überdeckt aber dann den Kalbsgeschmack. Und genau das will ich vermeiden. die Soße vom Herd nehmen, die Kapern zufügen, etwas Zitronensaft nach Belieben und Geschmack und fertig ist die Sahnesoße für die Königsberger Klopse. Ein paar Kapern zur Deko, etwas Petersilie und ich habe dann entweder Kartoffeln oder Reis als Beilage. Kartoffeln sehen natürlich mit ihrer gelben Farbe etwas schöner aus. Wie wäre es mit einer alten Sorte wie den Bamberger Hörnchen? Schwierig zu schälen, aber wunderbar in der Farbe und noch besser im Geschmack. Natürlich passt auch ein feines Kartoffelpüree ganz wunderbar zu Königsberger Klopsen. Sieht auch farblich sehr schön aus. Und dann natürlich als weitere Beilage greife ich einen Rote-Bete-Salat auf, den auch Herr Butor vom Marellchen zu den Königsberger Klopsen serviert. Hier hat der bekannte Sternekoch Tim Rauer ein sehr schönes Rezept, das auch er zu seinen Königsberger Klopsen serviert. Sie sehen also auch, die Hochküche arbeitet mit den Königsberger Klopsen. Man nehme Himbeeressig und Johannisbeergelee zu gleichen Teilen, koche es kurz auf und vermenge es dann, wenn es abgekühlt ist, mit geraspeltem Apfel und fein gewürfelter roter Beete. Sehr fein gewürfelt sollte sie sein. Mit etwas Salz, etwas Tabasco, vermischen, fertig. Den Salat kann man in eine Form pressen, weil er eben so klein gehackt ist und dann auf den Teller stürzen. Neben den Königsberger Klopsen und dem Kartoffelpüree sieht das ganz ausgezeichnet aus. Das aber nur, weil wir in der letzten Sendung das schöne Anrichten hatten. Und wer es etwas weniger klassisch, dafür aber fast noch leckerer mag, dem empfehle ich, der Sahnesoße einen Shiitake-Pilz zuzufügen. Das Umami, das durch die Sardellen eh schon in die Königsberger Klopse gekommen ist, wird dadurch auch in der Soße präsent. Wie das geht? Es ist ein Tipp von Professor Filgis, mit dem ich ja auch die ein oder andere Umami-Sendung bereits bestritten habe. In Salz eingelegte Shiitake-Pilze. Ich habe sie immer im Kühlschrank. Sie sind wirklich ein Alleskönner. Dazu einfach ein paar frische Shiitake-Pilze in ein Glas legen und dann kräftig grobes Meersalz draufstreuen. Das Salz zieht nach einigen Tagen das Wasser aus den Pilzen heraus und lässt sie dann Monate bis Jahre lang im Kühlschrank in ihrer eigenen Lake überdauern. Sie sind also ewig haltbar. Und genau von diesen Pilzen nehme ich einen für die Soße. Aber Achtung! Erst danach das Gericht abschmecken, denn der hohe Salzgehalt der Shiitake-Pilze führt natürlich zu einem starken Würzeindruck. Übrigens kann man diese Pilze zu allen Suppen, Brühen, Soßen zugeben und auch immer so ein bisschen einen Tropfen von der Salzlake dazu. Also das ist eigentlich wirklich das Beste, was man machen kann als natürlichen Geschmacksverstärker. Also ich nehme einen Pilz, mixe ihn dann mit etwas Brühe und einem Zauberstab zu einem Brei, den ich der Soße zufüge. Der feine Kalbsgeschmack der Soße bleibt erhalten, der Geschmack der Königsberger Klopse ebenfalls, aber die Soße bekommt durch den fermentierten Shiitake-Pilz noch einen richtigen Booster, ohne dominant zu werden. Königsberger Klopse mit einem Touch Umami. Und beim Trinken? Obwohl ich begeisterter Weintrinker bin, würde ich instinktiv und ganz spontan immer erst zu einem Bier greifen. Aber das Rezept, das ich jetzt für die Königsberger Klopse gegeben habe, was eben wirklich aus Kalbsfleisch besteht, ist dann doch so zart und so mild, dass ein feiner Riesling, ein Weißwein aus deutschen Landen meines Erachtens genauso gut dazu passt. Ist natürlich eine etwas andere Richtung. Man könnte durchaus einen Riesling nehmen, nicht zu mächtig, vielleicht mit ein bisschen Restzucker, dass man so eine Süße auch in die Speise kriegt. Ein feiner Wein zu den Königsberger Klopsen, also so wie ich es jetzt dargestellt habe, das passt schon auch sehr, sehr gut. Und das mit dem Wein habe ich extra nochmal angeführt, weil ich immer wieder erschüttert bin, in welch genussfeindliche und puritanische Zeit wir hineingleiten. Jedes Getränk mit Alkohol wird von den offiziellen Stellen inzwischen nicht nur kritisch gesehen, sondern ganz offen abgelehnt. Alkohol ist eben ein Suchtmittel und Studien sollen ergeben haben, dass wer trinkt, früher stirbt. Ob das der Freude der Menschen wirklich zuträglich ist? Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Jede Gesellschaft hat ihre Drogen und ihre Rauschmittel und in der 3000 Jahre alten Geschichte des Weins hat sich eine Kultur herausgebildet, die mit Missbrauch nur noch sehr wenig oder sagen wir nur am Rande zu tun hat. Ob es beim Essen ist, auf Weinfesten oder im religiösen Rahmen des Sakraments, wir saufen den Wein ja nicht, sondern wir beschwingen uns an ihm. Und genau das, das Beschwingte und Leichte, scheint manchen ein Dorn im Auge zu sein. Ob ich es noch erlebe, weiß ich nicht, aber dass es auf ein Alkoholverbot irgendwann hinausläuft, so wie in Zeiten der Prohibition in den USA, dieser Verdacht drängt sich mir auf, denn das Puritanische, gerade der Funktionärselite weltweit, dieses Verbiesterte, was man von den Woken über die Grünen bis hin zu immer mehr Wirtschaftsführern, die dem Prinzip der Selbstoptimierung huldigen, kennt, das führt eben nicht in die Freiheit und Entspanntheit, sondern ins Verbot und in den Hass. So hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die natürlich eine Außenstelle des grünen Landwirtschaftsministers ist, vor wenigen Tagen die frühere Einschätzung, dass maßvoller Alkoholkonsum keine negativen Gesundheitsauswirkungen hat, zurückgenommen. Inzwischen rät sie dazu, keinen, also gar keinen Alkohol zu trinken. Dass dies kurz nach der Legalisierung von Cannabis geschieht, ist eben ein Hinweis darauf, dass gemeinschaftsstiftende Drogen wie Wein immer mehr dämonisiert werden sollen, während die zu Vereinzelung und Passivität führenden Drogen gefördert werden. Und dreimal dürfen wir raten, warum das so ist. Divide et impera. Teile und herrsche. Also, lieber ein Glas Wein als gar kein Alkohol. Auf Ihr Wohl! Liebe Hörer, das war es schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche. Aber keine Sorge, nächste Woche geht es schon weiter und da spreche ich mit einem Wissenschaftler, der mir erläutert, warum Follow the Science gar nicht das Beste ist. Ein Physiker ist er. Ein Physiker an der Universität Stuttgart, der sich mit Thermodynamik auseinandersetzt und eine Vorlesungsreihe hält mit dem Thema kulinarische Thermodynamik. Was hat Herr Professor Tess uns zu sagen? Bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Markus Fahlefeld.